Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Die massive Kritik am Bundesrat, das ist das Hauptthema heute Abend. Nach Ansicht der Geschäftsprüfungskommissionen hat die Schweizer Regierung in der Finanzmarktkrise und in der UBS-Affäre ihre Führungsverantwortung nicht wahrgenommen. Im Zentrum der Kritik steht Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Weitere wichtige Themen des Tages: der Rücktritt des deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler. Völlig überraschend. Der tödliche Angriff Israels auf die Gaza-Flotte. International heftig kritisiert. Und die Schwierigkeit, nach einer Entgleisung wieder Fahrt aufzunehmen. Klimagespräche nach dem Scheitern in Kopenhagen. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Auf 370 Seiten breiten die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat ihre Erkenntnisse aus über das Verhalten des Bundesrates in der Finanzkrise und zur Lieferung von UBS-Daten an die USA. Da steckt sehr viel Kritik drin, vor allem am Finanzminister. Das Wichtigste dazu gleich zu Beginn der Sendung im Bericht von Thomas Oberer.
Als verhängnisvollen Fehler bezeichnen die GPKs, dass Bundesrat Merz seine Regierungskollegen zu spät einbezogen habe. Merz sei von den Aufsichtsbehörden rechtzeitig auf die Probleme hingewiesen worden. Merz habe aber zu lange allein gehandelt. Bundesrat Merz wollte heute dazu nicht Stellung nehmen. Bundespräsidentin Leuthard betonte, der Bundesrat nehme die Kritik an der Bewältigung der Finanzkrise und der Herausgabe der UBS-Daten ernst. Der Bundesrat werde daraus seine Lehren ziehen.
Er ist sich bewusst, dass verschiedene Fragen der Organisation verbessert werden können, wie auch Aktivitäten und Kompetenzen der Aufsichtsbehörden.
Nach Meinung der GPKs hat der Bundesrat während der ganzen Krisenzeit nicht als Team funktioniert. Im Bundesrat herrsche ein Klima des Misstrauens, zeigte sich GPK-Mitglied Corinna Eichenberger von der FDP schockiert.
Gespräche über vertrauliche Tatsachen werden vermieden aus Furcht vor Indiskretionen.
Nach Meinung der GPKs geht es jetzt darum, rasch die notwendigen Lehren aus den Geschehnissen zu ziehen. Die GPK-Mitglieder sprechen sich deshalb gegen die Einsetzung einer PUK aus. Die Bundesratsparteien haben unterschiedlich auf den Bericht reagiert. FDP und CVP zeigen sich mehrheitlich zufrieden. SP und SVP sehen noch viele offene Fragen und fordern deshalb weiter eine PUK. Das Büro des Ständerates will bereits morgen entscheiden, ob es dieser Forderung folgen will oder nicht. Die UBS und die Finanzmarktaufsicht FINMA begrüßen den ausführlichen GPK-Bericht. Inhaltlich wollten sie sich noch nicht äußern. Die UBS betonte aber, sollten neue Untersuchungen eingeleitet werden, werde man alle verlangten Informationen zur Verfügung stellen.
Das Wichtigste zum GPK-Bericht im Beitrag von Thomas Oberer. Wir kommen später in der Sendung ausführlich darauf zurück. Zunächst jetzt die anderen wichtigen Ereignisse des Tages im Nachrichtenüberblick mit Ursula Furgler.
Der deutsche Bundespräsident Horst Köhler tritt zurück, und zwar mit sofortiger Wirkung. Das Staatsoberhaupt reagiert damit auf Kritik an einer Aussage, die er bei einem Besuch in Afghanistan gemacht hatte. Köhler sagte damals, militärische Einsätze könnten nötig sein, um etwa das Interesse an freien Handelswegen zu wahren. Darauf wurde ihm vorgeworfen, er befürworte Bundeswehreinsätze, die nicht vom Grundgesetz gedeckt wären. Der Angriff der israelischen Armee auf den Gaza-Hilfskonvoi hat international zum Teil scharfe Proteste provoziert. Israels Verbündete in Europa und die Vereinten Nationen zeigten sich empört. Der UNO-Sicherheitsrat kommt nach Angaben von Diplomaten noch heute Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das schweizerische Außendepartement drückt in einer Mitteilung seine Besorgnis aus über den Vorgang und es schließt sich Forderungen nach einer internationalen Untersuchung an. Bei dem Einsatz wurden nach israelischen Angaben 10 Zivilisten getötet. Der Nationalrat will weniger hohe Hürden für Gaskombikraftwerke als der Ständerat. Er ist dagegen, dass die Werke ihren Kohlendioxidausstoß zu 100% in der Schweiz kompensieren müssen. Im Rahmen der Klimadebatte sprach sich die Große Kammer dafür aus, dass Gaskombikraftwerke lediglich 70% der CO2-Emissionen im Inland und 30% im Ausland einsparen müssen. Der Bundesrat soll den Auslandanteil sogar auf 50% erhöhen können, wenn die Versorgung mit Elektrizität im Inland dies erfordert. In der Schweiz hat es letztes Jahr knapp 11.600 Konkurse gegeben. Das sind 8% mehr als im Vorjahr. Es sei der größte Anstieg in den letzten 10 Jahren, schreiben die Statistiker des Bundes. Zum Vergleich, 2008 hatte der Anstieg lediglich 0,3% betragen. Weiter wurden letztes Jahr 2,5 Millionen Zahlungsbefehle ausgestellt und 1,4 Millionen Pfändungen vollzogen. Diese Zahlen entsprechen etwa jenen von 2008. Das Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit hat die meisten Gesuche der Firmen am Zürcher Flughafen bewilligt, die ihren Betrieb im April wegen der Vulkanasche für einige Tage einstellen mussten. Die Gesuche betreffen Entschädigungen für 9.500 Mitarbeitende aus 60 Betrieben. Die Öffentlichkeit hat das Recht zu wissen, weshalb das Strafverfahren gegen den früheren Armeechef Roland Neef eingestellt worden ist. Dies hält das Zürcher Verwaltungsgericht fest und hebt einen gegenteiligen Entscheid der Oberstaatsanwaltschaft auf. Gegen Roland Neef war 2006 eine Strafuntersuchung eingereicht worden, unter anderem, weil er seine Freundin genötigt haben soll. Diese Untersuchung wurde später eingestellt, warum blieb ungeklärt. Mehrere Journalisten wollen deshalb Einblick in die Akten. In Mittelamerika sind beim ersten Tropensturm dieses Jahres rund 100 Menschen ums Leben gekommen. Besonders betroffen ist Guatemala, wo 82 Menschen in Erdrutschen und Flutwellen getötet wurden. Und nach Angaben der Behörden mussten mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch El Salvador und Honduras sind vom Tropensturm Agatha betroffen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.313 Punkten, minus 0,2%. Die amerikanischen Märkte sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu einem Franken 41,81 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 15,49. Das Wetter. Im Osten und in den Voralpen fällt zum Teil etwas Regen. Im Norden ist es zeitweise sonnig. Im Wallis ist es ziemlich sonnig bei 18 Grad. Im Süden bleibt es mit Nordwind ziemlich sonnig bei 26 Grad. Am Mittwoch regnet es im Norden bei 17 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig bei 26 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Wir reden im weiteren Verlauf der Sendung über den GPK-Bericht. Was hat Finanzminister Merz falsch gemacht? Was hat er gar nicht gemacht, was er hätte machen müssen? Wo trifft der Bericht die gesamte Regierung? Denn auch die steht ziemlich im Regen. Dazu dann auch der Kommentar von Inlandschef Lukas Schmutz. Weiter dann die Premiere in der deutschen Politik. Der Bundespräsident geht per sofort. Horst Köhler galt schon immer als dünnhäutig. Der Angriff auf die Gaza-Flotte. Israel dürfte sich damit weiter in die Isolation manövrieren. Und schließlich das Gespräch übers Handeln und Verhandeln.
Der Klimawandel ist so zwingend auf konkretes, schnelles Handeln angewiesen, dass wir eben nicht abwarten können, dass man sich in Verhandlungen auf derartig bindende Ziele geeinigt hat, sondern muss unmittelbar anfangen.
Klaus Töpfer, ehemaliger Direktor des UNO-Umweltprogramms, über die Klimaverhandlungen, die wieder angeschoben werden sollen. Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres. Diese Sendung gibt es ab 19 Uhr auch als Podcast für unterwegs unter echo.deres.ch. Das Verhalten des Bundesrates in der Finanzkrise und die Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA sind schon viel hinterfragt und kritisiert worden. Jetzt liegt endlich der Bericht der Geschäftsprüfungskommission dazu vor. Er übt massive Kritik am Bundesrat und insbesondere an Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Aus dem Bundeshaus zugeschaltet ist mir jetzt Philipp Burkhardt. Herr Burkhardt, dass der Bundesrat das Dossier UBS zeitweise schlecht verwaltet hat, das war schon vor Veröffentlichung des GPK-Berichtes bekannt. Was ist denn jetzt das Neue auf diesen 370 Seiten?
Der Bericht zeigt mit einer sehr detaillierten Chronologie der Ereignisse akribisch auf, dass die Informationen auf dem Höhepunkt der Krise nicht geflossen sind, wie sie hätten fließen sollen. Das liegt einerseits an Finanzminister Hans-Rudolf Merz, der lange Zeit die Tragweite der Probleme nicht erkannt und den Rest des Bundesrates nicht einbezogen hat, mit fatalen Folgen. Dies auch, so der GPK-Bericht, weil im Bundesrat kein Klima herrscht, wo Kritik auf den Tisch kommen kann. Die GPK sehen da also auch einen klaren Systemfehler.
Kritik also am Gesamtbundesrat einerseits, aber im Speziellen an Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Er steht im Zentrum der Kritik. Was er sich genau vorwerfen lassen muss, hören wir im Bericht von Oliver Washington.
Rücktrittsforderungen formuliert heute niemand explizit. Auch die Geschäftsprüfungskommissionen halten sich diesbezüglich zurück. Aber die Kritik an die Adresse des Finanzministers ist massiv. So sagt GPK-Mitglied Rudi Lustenberger von der CVP.
Es ist heute nicht der Tag, wo man den Stab über den Finanzminister brechen sollte. Wir haben ihn heftig kritisiert und er muss die Lehren selber daraus ziehen. Er muss transparenter arbeiten vis-à-vis des Kollegiums. Und wenn er das nicht kann, dann muss er sich die Überlegungen selber machen.
Zunächst zum Agieren des Finanzministers beim UBS-Rettungspaket. Gemäß GPK-Bericht informierten die Präsidenten der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht den Finanzminister bereits zu Beginn des Jahres 2008, dass die UBS in ernsthaften Schwierigkeiten sei. Der Bericht hält dazu Folgendes fest.
Die Lage der Bank war so besorgniserregend, dass es angezeigt war, ein Notfallszenario, das heißt eine staatliche Interventionsoption zugunsten der Bank, auszuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Bundesrat vom Vorsteher des EFD noch nicht über den Ernst der Lage unterrichtet.
In der Folge entwickelte das Finanzdepartement auch Konzepte für die Rettung der Grossbank. Der Finanzminister ging dabei aber weitgehend alleine vor, aus Angst vor Indiskretionen, wie es im Bericht heißt. Der Gesamtbundesrat beschäftigte sich erstmals im September mit dem Dossier, also 9 Monate später, als die UBS bereits vor dem Abgrund stand. Die Geschäftsprüfungskommissionen schließen daraus, dass der Bundesrat bis im September 2008 an der Steuerung des Krisenmanagements in keiner Weise beteiligt war. Alleine handelte der Finanzminister auch bei der Herausgabe der UBS-Daten an die USA. Auch diese Krise bahnte sich bereits zu Beginn des Jahres 2008 an. Die Lage spitzte sich im November zu. Der Vorsteher des Finanzdepartements, des EFD, wurde dabei von seinen Chefbeamten immer auf dem Laufenden gehalten, wie es im Bericht heißt.
Am 14. November 2008 wurde der Vorsteher des EFD durch Alexander Karrer in klaren Worten auf die Eskalation in diesem Dossier und auf die dramatische Situation hingewiesen.
Am 26. November dann informierte Finanzminister Merz den Gesamtbundesrat, er habe das Dossier zur Chefsache erklärt, doch sei der Ball aus seiner Sicht bei der UBS. Der Finanzminister unterließ es denn auch, in der Steuerverwaltung die notwendigen Stellen zu schaffen, um das Amtshilfegesuch der USA speditiv bewältigen zu können. Die erste, Zitat, eingehende materielle Diskussion im Bundesrat fand dann am 12. Dezember statt. Dabei musste sich der Finanzminister Kritik von seinen Kollegen anhören. Im Bericht steht dazu:
Das Kollegium erachtete den Handlungsbedarf als dringend und war der Ansicht, dass es durch das federführende Departement zu spät über diese Entwicklung informiert worden war.
Für eine gütliche Einigung mit den USA war es danach tatsächlich zu spät. So musste die Finanzmarktaufsicht die Daten den USA dann mittels Notrecht liefern. Ohne den Gesamtbundesrat aus der Verantwortung zu nehmen, kritisiert die GPK vor allem die Alleingänge des Finanzministers. Dessen Rücktritt fordert heute öffentlich explizit, wie gesagt, niemand. Seine Partei, die FDP, hält sogar fest, dass jedem Fehler unterlaufen könnten und dass ihr Finanzminister gute Arbeit geleistet habe. Bundesrat Merz selber sagt zu den Vorwürfen an seine Adresse nichts.
Kritik der Geschäftsprüfungskommissionen an Finanzminister Hans-Rudolf Merz, die ist also deutlich. Philipp Burkhardt, das ist nicht neu, dass Merz kritisiert wird, aber so heftig wie jetzt noch kaum einmal. Und vor allem kommt die Kritik jetzt von Geschäftsprüfungskommissionen. Was heißt das für seine Stellung?
Ja, die Fakten, die die GPK in ihrem Bericht auflistet, die sprechen eigentlich eine deutliche Sprache, und zwar klar gegen Bundesrat Merz. Sagen wir es noch einmal, er hat trotz deutlicher mehrfacher Warnungen von verschiedenen Seiten das Ausmaß der Probleme nicht erkannt. Er hat allzu lange auf eigene Faust gehandelt. Er hat den Gesamtbundesrat nicht informiert, geschweige denn einbezogen. Er hat keine umfassende Finanzplatzstrategie entwickelt. Die GPK spricht selber von einem, Zitat, verhängnisvollen Fehler. Und kommt dazu, dass im Fall der Libyen-Geiseln sich ja ein ähnliches Verhaltensmuster gezeigt hat. Auch hier ist Bundesrat Merz ohne Absprache mit dem Bundesrat nach Tripolis gereist und hat im Sololauf einen fragwürdigen Vertrag mit dem libyschen Außenminister abgeschlossen.
Und trotzdem erhebt niemand Rücktrittsforderungen. Weshalb nicht?
Nun, erdrückende Fakten allein reichen in der Schweiz nicht für einen Rücktritt. Da braucht es auch politischen Druck, und den gibt es vorläufig von keiner Seite. Noch nicht, muss man vielleicht sagen. Kommt dazu, dass die eigene Partei, die FDP, ihrem Bundesrat hundertprozentig den Rücken stärkt. Sie sieht bei ihm überhaupt keine Probleme.
Nicht nur der Finanzminister, nicht nur Hans-Rudolf Merz steht in der Kritik, auch der Gesamtbundesrat erhält von der GPK schlechte Zensuren. Dazu der Bericht von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
In der Landesregierung liegt es mit der Teamarbeit im Argen schlimmer, als viele Mitglieder in der Geschäftsprüfungskommission GPK zu befürchten wagten. Geschäftsprüferin Corina Eichenberger.
Die GPKs waren schockiert darüber, dass offenbar im Bundesrat ein Klima des Misstrauens herrscht.
Bei einer der wichtigsten Herausforderungen der letzten Jahre und wohl auch Jahrzehnte, bei der Bewältigung der Finanzkrise rund um die UBS, haben sich die Mitglieder dieser Kollegialbehörde keineswegs nur kollegial verhalten. So sind Informationen gezielt gehortet, nicht weitergeleitet worden, und zwar
aus Furcht vor Indiskretionen.
So FDP-Geschäftsprüferin Corina Eichenberger. Dies zeigte sich exemplarisch bei der Bewältigung der Finanzkrise rund um die Grossbank UBS. Ein frühzeitig und gut unterrichteter Finanzminister Hans-Rudolf Merz hatte nur Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard, seine anderen Kollegen aber lange Zeit nicht informiert darüber, dass die UBS vor dem Abgrund steht, und zwar darum, weil er befürchtete, börsenrelevante Informationen könnten nach außen dringen. Der Finanzminister, stellt die GPK fest, wollte den Bundesrat nicht mit einbeziehen, aber, so Eichenberger,
es wurden aber von den Bundesratsmitgliedern auch keine Fragen gestellt, es wurde nicht hinterfragt.
Nicht informiert, nicht hinterfragt, da erstaunt es kaum, dass der Gesamtbundesrat laut GPK-Bericht erst Monate nach den ersten Alarmzeichen aktiv wurde, als er Entscheidungen zum umstrittenen Maßnahmenpaket zugunsten der UBS treffen musste. Der Bundesrat habe sich bis dahin keine gemeinsamen Gedanken gemacht zu Handlungsoptionen für den Fall einer Krisenverschärfung. Ein ähnliches Bild zeichnen die Geschäftsprüfer im Fall der Herausgabe von UBS-Kundendaten. Auch hier habe Finanzminister Merz viel zu spät den Gesamtbundesrat informiert. Außenministerin Micheline Galmeret als auch Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hätten zwar vertiefte Informationen gehabt oder haben können, sie hätten die Informationen aber nicht genügend genutzt, um im Bundesrat ihre Verantwortung als Mitglied des Kollegiums adäquat wahrzunehmen, so die GPK. Geschäftsprüfer Pierre-François Veillon findet dieses Agieren insgesamt,
ja, vielleicht tödlich und katastrophal. Eine Regierung kann nicht so arbeiten.
Der Bundesrat habe zu lange die weitreichenden Konsequenzen des UBS-USA-Konflikts auf den schweizerischen Finanzplatz unterschätzt und jeglichen Handlungsspielraum vertan, steht im GPK-Bericht. Ganz anders sieht dies aber Bundespräsidentin Doris Leuthard. Von einem Versagen des Bundesrates will sie nicht sprechen.
Das glaube ich nicht, weil die Schweiz würde wahrscheinlich kaum so gut dastehen, wenn wir jetzt völlig weh irgendwelche Laien durch die Krise durchgeführt hätten.
Die Kritik der GPK wollten sie und ihre Kollegen aber ernst nehmen, beteuert die Bundespräsidentin. Im Juni schon will sie den Bericht im Plenum besprechen. Ihrer Meinung nach stehe nun die angepeilte Regierungsreform im Vordergrund. Die Zeit für eine grundlegende Reform dränge, ist auch Geschäftsprüfer Veillon überzeugt. Die Empfehlungen der GPK müssen dabei berücksichtigt werden, so wie der Bundesrat heute organisiert und aufgestellt sei. So könne er keine Krisen bewältigen, sagt Veillon.
Das muss ändern. Das muss ändern.
Das war der Bericht von Pascal Krauthammer. Und jetzt wieder zu Ihnen, Philipp Burkhardt. Die GPK ist gegen eine parlamentarische Untersuchungskommission, aber eine solche PUC ist damit nicht vom Tisch. Befürworter sagen, es brauche weitere Abklärungen, weil eine PUC mehr Kompetenzen habe. Gegner einer PUC hingegen finden im Gegenteil, eine PUC könne nicht mehr herausfinden als die GPK. Woran liegt diese völlig unterschiedliche Einschätzung?
Ja, wahrscheinlich haben beide Seiten irgendwie recht. Eine PUC hat tatsächlich mehr Kompetenzen, auch mehr finanzielle Mittel, mehr Personal, um ein Thema zu untersuchen. Allerdings besteht die größte Lücke des Berichtes darin, dass der Bundesrat während Monaten seine Beschlüsse in Sachen UBS nicht hat protokollieren lassen, angeblich um Indiskretionen zu verhindern. Dass eine PUC aber über Sitzungsverläufe, die nirgends festgehalten sind, mehr herausfindet als eine GPK, das ist doch fraglich. Auch sie könnte ja nicht viel mehr tun, als die Bundesräte einfach noch einmal zu befragen. Allerdings ist eine PUC auch ein politisches Instrument. Es gab bisher erst 4 PUCs in der Geschichte der Eidgenossenschaft. Die Befürworter eines solchen Instrumentes von SVP und SP wollen deshalb ein Zeichen setzen, dass Verfehlungen von großer Tragweite passiert seien.
Nur am Rande ein Thema im GPK-Bericht ist die Grossbank UBS selbst. Ist für Sie mit dem heutigen Bericht die Sache jetzt abgeschlossen?
Die GPK kann auf die Vorgänge innerhalb der UBS nicht eingehen. Sie darf nur die Bundesverwaltung unter die Lupe nehmen und Dokumente im Besitz des Bundes einsehen. Das würde übrigens auch für eine PUC gelten. Aber die GPK verlangt eine Aufarbeitung durch ein unabhängiges Gremium von außen, zum Beispiel durch Experten, aber auch durch die Bank selbst. Sie verlangt volle Transparenz und sie will, dass der Bund Verantwortlichkeitsklagen gegen die UBS einreicht oder anderen Aktionärsgruppen dazu verhilft. Insbesondere soll die Eidgenossenschaft die Übernahme der Verfahrenskosten in Millionenhöhe und des Prozessrisikos garantieren, damit es doch noch zu einem Prozess gegen UBS-Verantwortliche kommen kann.
Besten Dank ins Bundeshaus zu Philipp Burkhardt für diese Auskünfte. UBS-Kundendaten, der Bundesrat und die USA. Zum GPK-Bericht nun der Kommentar von Inlandschef Lukas Schmutz.
Dass bei der Bewältigung der UBS-Krise im Bundesrat nicht alles rund gelaufen ist, das hatte man erwartet. Doch das nicht. Ungläubig staunend nimmt man heute zur Kenntnis, Finanzminister Hans-Rudolf Merz und der Gesamtbundesrat haben nichts getan, was man Regieren nennen könnte. Regieren heißt voraussehen können, sagt man. Der Bundesrat hat das, was man sehen musste, nicht einmal sehen wollen. Dadurch entstand ein katastrophales Bild von der politischen Führung des Landes, managementmäßig überfordert und zugleich von internen Konflikten und Machtkämpfen statt von der Sache bestimmt. Angesichts der Bedeutung der Geschichte erscheint das Verhalten der Regierung schlicht als unverantwortlich. Umso mehr, als auch im Nachhinein niemand bereit scheint, Verantwortung zu übernehmen. Sicher ist Regieren im globalen Umfeld komplexer geworden. Deshalb braucht es eine Regierungsreform. Doch damit hat das Regierungsversagen rund um die UBS nichts zu tun, sondern damit, dass der Politik ganz offensichtlich das Gefühl für Verantwortung abhanden gekommen ist. Eine bessere Aufforderung an den Staatsbürger, sich desillusioniert von der Politik abzuwenden, ist schwer vorstellbar. Und wer das nicht will, sieht klar, genau das ist der Boden, auf dem die Skepsis gegenüber den politischen Eliten nicht einmal mehr geschürt werden braucht, denn sie ist berechtigt. Und zur Korrektur ist sehr viel mehr nötig als zum Beispiel der Rücktritt eines gescheiterten Bundesrats. Es braucht, auch in der Politik, mehr von dem, was die Öffentlichkeit bei den Bankmanagern, die die Krise verursacht haben, so schmerzlich vermisst hat, nämlich Verantwortungsbewusstsein. Sonst bleibt die Politik in Situationen wie der UBS-Krise too weak to win, zu schwach, um zu gewinnen.
Der Kommentar zur GPK-Kritik am Bundesrat vom Leiter unserer Inlandredaktion Lukas Schmutz. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit diesen Themen. Blutiger Einsatz gegen die Gaza-Flotte. Weshalb nur tut das Israel? Und wie weiter nach der Entgleisung von Kopenhagen? Die Klimagespräche sollen wieder in Fahrt kommen. Doch zunächst jetzt nach Deutschland zum Paukenschlag von heute Mittag. Bundespräsident Horst Köhler ist völlig überraschend zurückgetreten. Nur ein Jahr nach seiner Wiederwahl hat er genug. Er vermisse den Respekt für sein Amt. Als Anlass für seinen spektakulären Schritt bezeichnete Köhler die Kritik an einem Interview, in dem er unter anderem im Zusammenhang mit Afghanistan gesagt hatte, dass Deutschland bereit sein müsse, sich im Notfall für freie Handelswege auch militärisch einzusetzen. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
So etwas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Der Präsident tritt zurück per sofort. Außenminister Westerwelle war, wie er sagte, wie vom Donner gerührt, als ihn Horst Köhler kurz davor informierte und ähnlich fassungslos reagierten Politiker querbeet. Zu nichtig scheint ihnen der Anlass, doch der Präsident war offenbar ins Mark getroffen, ließ sich auch von Bundeskanzlerin Merkel persönlich nicht mehr umstimmen. Horst Köhler fühlte sich zutiefst missverstanden. Vor den Medien kam er um 14 Uhr ohne Anrede direkt zum Punkt.
Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen, ich befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen.
Fertig, aus. Nach 2 Minuten dann nur noch so viel.
Es war mir eine Ehre, Deutschland als Bundespräsident zu dienen.
Es ist ein Abgang mit Paukenschlag. So überraschend Union und FDP den damaligen Chef des Internationalen Währungsfonds als Quereinsteiger ins Bundespräsidialamt gehievt hatten, so überstürzt verlässt er es auch. Politik ist nicht sein Geschäft, das haben viele Deutsche und wohl auch er selbst schon länger geahnt. Horst Köhler war in der Bevölkerung zwar wegen seiner Bodenständigkeit, seiner Authentizität ausgesprochen beliebt, wirkliche Akzente aber hat er selten gesetzt. Gerade während der Finanz- und Wirtschaftskrise blieb er zurückhaltend. Doch die Macht des Wortes war nicht seine Stärke und scheu, ja dünnhäutig war der 67-Jährige obendrein. Anders lässt sich sein heutiger Schritt nicht erklären. Stein des Anstoßes war ein Interview, das der Bundespräsident nach dem Besuch bei deutschen Soldaten in Afghanistan dem Deutschlandfunk gegeben hatte. Darin regte Horst Köhler eine gesellschaftliche Debatte über Sinn und Zweck solcher Einsätze an.
Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren.
Ein Fauxpas, wie Politiker postwendend kritisierten, die Köhler teilweise unterstellten, Wirtschaftskriege gut zu heißen. Zwar erklärte der Bundespräsident später, er habe damit den Einsatz gegen die Piraten vor Somalia gemeint, doch der Schaden war da, kein unkorrigierbarer, aber eben Horst Köhler sah es anders. Was bleibt, ist Respekt. Nun hat die christlich-liberale Bundesregierung ein Problem mehr. Gerade jetzt, da sie ohnehin durch die Finanzkrise und miserable Umfragewerte gebeutelt ist. In 30 Tagen muss sie einen Nachfolger für Horst Köhler finden. Fürs Erste übernimmt der Bremer Regierungschef Jens Börnsen die präsidialen Amtsgeschäfte. Der Sozialdemokrat ist derzeit Vorsitzender des Bundesrates.
Zehntausend Tonnen Hilfsgüter hätten die 6 Schiffe von Zypern aus in den Gazastreifen bringen sollen. Mit an Bord der Solidaritätsaktion unter dem Motto «Free Gaza» waren 700 internationale Aktivisten, darunter viele Prominente. Deutsche Bundestagsabgeordnete etwa oder der schwedische Autor Henning Mankell. Doch die Schiffe kamen nicht ans Ziel. In den frühen Morgenstunden hat ein israelisches Elitekommando die Schiffe angegriffen und gestoppt. Beim Einsatz kamen mindestens 10 Menschen ums Leben. Eine unbekannte Zahl wurde verletzt. Die internationale Kritik an Israel ist heftig. Auslandredaktor Robert Stähli.
Israels Angriff hat in der ganzen Welt Empörung und Entsetzen ausgelöst. Nichts könne den Einsatz solch unerträglicher Gewalt rechtfertigen, dies erst noch in internationalen Gewässern, meinte zum Beispiel der französische Außenminister Kouchner.
C'est un incident qui s'est déroulé de façon impossible à supporter dans les eaux internationales. Il faut qu'on attende les détails, mais notre condamnation a été ferme et elle continue de l'être, bien entendu.
Es gebe keine Rechtfertigung für den Gebrauch militärischer Gewalt gegen eine rein humanitäre Aktion, sagte der Chef der Außenpolitischen Kommission in Moskau. In einem Gespräch mit dem israelischen Außenminister Lieberman verurteilte die EU-Außenbeauftragte Ashton das Vorgegangene, forderte eine unverzügliche Untersuchung und rief Israel auf, endlich die Grenzen zum Gazastreifen zu öffnen.
I expressed our deepest concern about the tragedy that has happened. I have said there should be an immediate inquiry by Israel into the circumstances.
Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon forderte eine unverzügliche Aufklärung des tödlichen Vorfalls. Der UNO-Sicherheitsrat wird in dieser Sache noch heute Abend zusammentreffen. Eine internationale Untersuchung verlangt im Übrigen auch das Schweizer Außenministerium. Mehrere Länder haben die Botschafter Israels einbestellt. Griechenland brach israelisch-griechische Luftwaffenmanöver ab. Die Türkei, welche bis zum Gaza-Krieg Vorzugsbeziehungen mit Israel hatte, zog den Botschafter aus Tel Aviv ab, annullierte 3 Militärabkommen und sprach von irreparablen Schäden. Premier Erdogan hat seine Südamerika-Reise abgebrochen und wirft Israel offen Staatsterrorismus vor. Angesichts der Zuspitzung der Lage hat Israels Premier Netanyahu seine Nordamerika-Reise abgekürzt. Die für morgen Dienstag vorgesehenen Gespräche mit US-Präsident Obama sind abgesagt. Netanyahu kehrt vorzeitig nach Israel zurück. Im Gegensatz zur Weltgemeinschaft haben die USA auf die blutige Kaperung zurückhaltend reagiert. Washington sieht von einer Verurteilung Israels bisher ab, bedauert bloß die vielen Opfer und wünscht mehr über die Hintergründe der Tragödie zu erfahren. Besonders harsch fielen die Reaktionen in der arabischen Welt aus. Mehrere Staats- und Regierungschefs waren entsetzt. Palästinenser Präsident Abbas sprach von einem eigentlichen Massaker. Die im Gazastreifen regierende Hamas rief zu einer neuen Intifada auf. Die Arabische Liga wird morgen Dienstag zusammenkommen, um gemeinsam auf den tödlichen israelischen Angriff reagieren zu können.
Soweit Robert Steli. Israel hätte diese Flut von Kritik voraussehen können. Frage an Irene Meyer, unsere Nahost-Korrespondentin, mit der ich jetzt verbunden bin. Ist Israel da etwas entglitten oder war die Aktion so, war sie so heftig geplant?
Nein, das war nicht so geplant. Wenn man heute die Online-Zeitungen in Israel liest, dann ist das Urteil klar. Es wird von einem PR-Desaster geschrieben, von einem totalen Versagen. In Haaretz schreibt ein Kommentator, die Gaza-Flotte habe Israel in ein Meer der Dummheit getrieben. Regierung und Armee versuchen, die Aktion zu rechtfertigen, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schiefgelaufen ist.
Israel rechtfertigte seinen Einsatz unter anderem damit, es seien auch Waffen an Bord der Schiffe, nicht nur Hilfsgüter, aber bewiesen ist das nicht. Was weiß man dazu?
Ich glaube, man muss vielleicht etwas genauer betrachten, wie diese Meldung heute verbreitet wurde. Nachdem die israelische Marine die Schiffe gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht hat, konnten sich die Aktivisten nicht mehr gegenüber der Öffentlichkeit äußern. Das heißt, über den Ablauf des Geschehens hat Israel das Informationsmonopol bis jetzt. Zuerst hieß es, es herrsche Militärzensur. Dann kam die Meldung von Seiten Israels, die Aktivisten hätten physische Gewalt angewendet mit Messern. Wenig später hieß es, ein Passagier habe einem Soldaten die Waffe entrissen und geschossen. Und dann kam der stellvertretende Außenminister Ayalon, der von einem eigentlichen Waffenlager an Bord sprach. Also diese Nachricht erlebte im Lauf der Stunden ein richtiges Crescendo. Sie wird sich erst überprüfen lassen, wenn Israel das journalistische Material an Bord zugänglich macht, der Öffentlichkeit. Es waren Journalisten an Bord mit mehreren Fernsehkameras. Und der israelischen Version widerspricht die türkische Regierung. Sie bezichtigt Minister Ayalon der Lüge. Sie sagt, die türkischen Schiffe seien durchsucht und die Passagiere einer Leibesvisitation unterzogen worden, mit dem Resultat keine Waffen an Bord.
Israel hat außerhalb von eigenem Hoheitsgebiet agiert. Das ist ein heikles Unterfangen. Weshalb tat Israel das?
Die Sprecherin der israelischen Armee, Avital Leibowitz, hat auf diese Frage heute gesagt, Israel habe das Recht, sich selber zu verteidigen vor jeder Gefahr oder Bedrohung seiner Sicherheit, die sich dem Land nähere, also wo auch immer. Sie hat allerdings nicht gesagt, welche Bedrohung eine Hilfsflotte für Israel darstellen soll. Ich denke, Israel wollte möchte wahrscheinlich um jeden Preis verhindern, dass die internationale Aufmerksamkeit auf die umstrittene Gaza-Blockade fällt. Aber genau das geschieht nun.
Ja, und es gehört vorhin im Beitrag von Robert Stähli, Israel erntet heftige internationale Reaktionen und verdirbt es vor allem wahrscheinlich endgültig mit der Türkei. Im türkischen Außenministerium hieß es dazu, dieser Schaden sei nicht zu reparieren. Was riskiert Israel da? Welchen Schaden?
Es ist ein großes Risiko. Also keine Frage heute, das israelisch-türkische Verhältnis ist jetzt auf einem Tiefpunkt angelangt. Die Beziehung verschlechterte sich bereits massiv während und nach dem Gaza-Krieg. Premier Erdogan wendet sich immer mehr von Israel ab und der arabischen Welt zu. Wir haben es eben gehört, dass Erdogan die Aktion als Staatsterrorismus bezeichnet. Die Flotte fuhr ja unter türkischer Flagge, wurde in internationalen Gewässern angegriffen und unter den Opfern sind, wie es wird jedenfalls vermutet, türkische Staatsbürger. Also die Türkei wird das nicht auf sich ruhen lassen. Aber ob es zum definitiven Bruch zwischen Ankara und Jerusalem kommt, kann man nicht sagen. Aber Israel wird vermutlich, das scheint mir sicher, wird vermutlich noch mehr isoliert in der Region.
Die Blockade des Gazastreifens, und das ist ja der Hintergrund der ganzen Geschichte, diese Blockade dauert seit genau 3 Jahren an. Die internationale Kritik daran fast ebenso lange und doch hat die Kritik bisher nichts bewirkt. Kann sich daran mit dem heutigen Tag etwas ändern?
Ich weiß nicht, ich bezweifle es, ob der heutige Tag wirklich ein Umdenken bringt. Sie haben es gesagt, diese hermetische Abriegelung des Küstenstreifens mit 1,5 Millionen Einwohnern wird nun seit 3 Jahren geduldet, obwohl viele internationale Politiker nach einem Besuch im Gazastreifen zurückkommen und sagen, es sei unmenschlich, unhaltbar und eine Kollektivstrafe für die Bevölkerung. Es ist ja nicht nur Israel, das die Blockade aufrechterhält, sondern die westliche Politik. Und diese konzentriert sich auf einen sogenannten Friedensprozess, der bis jetzt zu gar nichts geführt hat, anstatt dass sie die Lebensbedingungen für die Palästinenser erlaubt, in denen wenigstens ein Minimum Vertrauen in einen solchen Friedensprozess wachsen könnte.
Kommen wir zurück zu den Schiffen, die gestoppt wurden heute früh, vor allem zu den 700 Leuten an Bord. Was weiß man über deren Schicksal? Es waren ja auch einige Prominente darunter.
Man weiß bis jetzt eigentlich gar nichts. Es herrscht ein eigentliches Informations-Blackout. Es gibt Gerüchte, und das sind wirklich nur Gerüchte, dass einer der populärsten Muslimführer in Israel, Raed Salah, einen Kopfschuss erlitten haben soll. Sollte sich dies bewahrheiten, könnte das eventuell zu einem Aufruf der Palästinenser in Israel führen. Sonst weiß man nur, dass die Schiffe eines nach dem anderen nun in Ashdod ankommen und die Passagiere werden dort identifiziert, befragt und die Ausländer via Ben-Gurion-Flugplatz ausgeschafft oder wenn sie sich weigern, laut israelischen Behörden, werden sie festgenommen. In den letzten Minuten wurde bekannt, dass ein paar dieser Passagiere und Aktivisten nun auf dem Weg nach Tel Aviv zum Flugplatz seien und etwa 50 bis jetzt hätten sich geweigert auszureisen und die würden nun festgehalten, wenigstens in den nächsten 72 Stunden.
Besten Dank nach Beirut. Das war unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Kopenhagen ist in schlechter Erinnerung. Die Klimaverhandlungen Ende letzten Jahres hätten ein neues Abkommen bringen sollen, aber der Versuch scheiterte. Die Konferenz löste sich im Chaos auf. Wichtigstes Ergebnis war eine Absichtserklärung ohne rechtliche Verbindlichkeit. Heute fangen die Verhandlungen in Bonn wieder an, mit der ersten von mehreren Vorbereitungskonferenzen für den Gipfel in Cancun Ende Jahr. Der Optimismus ist nach Kopenhagen nicht mehr groß. Mein Kollege Martin Durer sprach darüber mit Klaus Töpfer. Er war deutscher Umweltminister und danach Direktor des UNO-Umweltprogramms. Heute leitet er das Institut für Nachhaltigkeitsstudien in Potsdam. Frage an Töpfer, welchen Schaden hat Kopenhagen hinterlassen?
Der große Schaden verbinde ich mit dem Signal, der davon ausging, wir brauchen jetzt nicht zu handeln. Denn erstmal müssen sich Diplomaten und Politiker auf fest verbindliche Ziele und Zeitpläne einigen. Das ist ein großes falsches Signal. Der Klimawandel ist so zwingend auf konkretes, schnelles Handeln angewiesen, dass wir eben nicht abwarten können, dass man sich in Verhandlungen auf derartig bindende Ziele geeinigt hat, sondern man muss unmittelbar anfangen.
Der Wiedereinstieg in Verhandlungen scheint sehr kompliziert und sehr schwierig zu sein. Es gab in Kopenhagen nur eine unverbindliche Absichtserklärung, gegen die bereits 70 Staaten sind und sagen, aufgrund dieser Absichtserklärung werden wir ganz bestimmt nicht weiterverhandeln.
Man wird sich sehr viel mehr darauf beziehen müssen, wie wir auch in bilateralen, in regionalen Zusammenarbeit ganz konkret anfangen, massiv den Klimawandel mit zu bekämpfen und deutlich zu machen, dass darin große ökonomische Chancen liegen. China braucht eine Low-Carbon-Economy, auch sicherlich zur Frage der eigenen Beitrags gegen den Klimawandel. Vor allen Dingen aber dafür, dass man ein wirtschaftliches Wachstum, dass man für dieses 1,3 Milliarden einwohnergroße Land nun wirklich weiterhin anstrebt, realisieren zu können. Also liegt es auch im ökonomischen Interesse von China, dort eine massiv erhöhte Energieeffizienz zu realisieren. Man sollte nicht fragen, erst müssen wir das alles auch noch rechtlich verbindlich machen. Wir werden sehen, dass wir wiederum eine solche Entwicklung bekommen, dass die hauptemittierenden Staaten sich zu eigenen nationalen Minderungsplänen bekennen müssen, die man dann auch überprüfen kann, über die man berichtet. Und wenn wir das haben, sind das die guten Grundlagen, zu einem rechtlichen Abkommen zu finden. Daraus wird ein Schuh, das können Sie global umsetzen.
Aber es stimmt schon, dass es beides braucht. Es braucht den technologischen Transformationsprozess und es braucht die Reduktion von CO2-Ausstoß. Also über Prozentziele muss man schon weiter verhandeln.
Ich habe nicht den Eindruck zu erwecken versucht, dass man darüber nicht zu verhandeln hat. Was ich aber dringlich einmahne, ist, dass man nicht den Verhandlungsprozess, der sich eben als sehr schwierig erweist, das Handeln hintanzustellen. Wer sich etwas nur orientiert, weiß, dass bei den Gegebenheiten in den Vereinigten Staaten von Amerika der Präsident nie eine Mehrheit für ein wirklich den Notwendigkeiten entsprechendes neues rechtliches Abkommen im Senat bekommen wird. Und deswegen meine massive Unterstützung aller Bemühungen durch bilaterale, durch multilaterale Handlungsabsprachen zu zeigen, diejenigen, die da vorangehen, die sind auch diejenigen, die wirtschaftlichen und die technologischen Perspektive für die Zukunft gestalten.
Reden wir über das Verhandeln jetzt. Nach Kopenhagen hat man ein sehr gesteigertes Misstrauen zum Beispiel von Entwicklungsländern gegenüber den Industrieländern festgestellt. Wie kann Vertrauen wieder aufgebaut werden?
Sehen Sie, wir haben ja zwei wesentliche Aspekte dabei zu besehen. Das eine wird aufgebaut aus dem Misstrauen, dass man die Überzeugung hat, die hochentwickelten Länder wollen eigentlich ihre Umweltbelastung nicht hinreichend genug zurückführen. Das zweite ist, dass man die begründete Erwartung hat, dass die hochentwickelten Länder, die ja die Verursacher dieses Klimawandels sind, sich daran beteiligen, dass man Anpassungsprozesse an den Klimawandel finanziert. Auf beiden Bereichen wird man dieses Vertrauen wieder gewinnen müssen. Und da steht ganz eindeutig auch die Finanzfrage im Vordergrund. In einer Zeit, in der es ja auch den hochentwickelten Ländern, wie wir wissen, massive Schwierigkeiten macht, ihre Budgets und ihre finanziellen Strukturen zu ordnen. Also wird es sicher sehr schwierig werden, die finanziellen Beiträge für die Anpassung in den Entwicklungsländern an den Klimawandel zu leisten. Hier sehe ich eine der zentralen Herausforderungen auch für das Mitwirken der privaten Wirtschaft. Man kann diese Anpassungsmaßnahmen eben nicht nur über die Budgets, über den Steuerzahler mittragen, sondern man muss auch durch die Direktinvestitionen der Wirtschaft diesen Anpassungsprozess in den Entwicklungsländern mittragen. Wenn das glaubwürdig umgesetzt wird, ist auch sehr viel Vertrauen zurückgewonnen, was sicherlich an vielen Stellen in Kopenhagen kaputt gegangen ist.
Was kann man dieses Jahr, in diesem halben Jahr, das uns jetzt noch bleibt bis Cancun, überhaupt realistischerweise noch erwarten?
Ich glaube, dass man in dem eben angesprochenen Feld der Adaptionsmitfinanzierung ein Stück vorankommen kann, und zwar indem man solche Maßnahmen pilotmäßig herausarbeitet. Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von solchen Aktionsbündnissen sehen werden, dass wir sehr deutlich solche Implementation Plans bekommen können, in denen sich Einzelländer aus ihren nationalen Prioritäten heraus verpflichten, bestimmte Minderungsstrategien zu fahren. Man wird sicherlich weiter vorankommen können im Blick der Zusammenarbeit im technologischen Bereich, etwa der Energieeffizienz, die in den hochentwickelten Ländern besser vorhanden sind. Ich gehe auch davon aus, dass die besondere Beachtung der Wälder noch weiter vorangetrieben wird. Wir wissen, dass die Erhaltung der Wälder als Senken für Kohlenstoffe eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und dass viele Probleme deutlich vermindert werden können, wenn das gelingt. Das sind vier solche Größen, von denen ich glaube, dass da sehr gut und zielstrebig verhandelt und Ergebnisse erzielt werden können. Sicherlich auch Dinge, die in Bonn jetzt sehr im Mittelpunkt stehen werden.
Klaus Töpfer, befragt von Martin Durer. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.